Werbung Anfang. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit... Nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Shownotes. Also, let's go Beyond Zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Podcast Perspektivwechsel heute. Episode 60 haben wir schon und wie immer mit mir am Gerät Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen. Wie geht's? Alles grün bei dir?
Alles grün bei mir, alles gut. Kommen wir gleich noch im Detail zu. Ja, wir sind jetzt Anfang, schon 21. September ist heute. Der Sommer ist vorbei, der Wahnsinn der normalen Welt. Ja, aber so arbeitsmäßig und dann kommen so seltsame Sachen, da können wir auch gleich drüber sprechen, wie Events, private Feste, große Firmen-Events. Also die Welt ist wieder auf dem Weg zur Normalität wie heißen diese Partys? Freedom Party oder ohne Freedom Party. Die Staus sind wieder so lang, wie sie vor Corona waren. Ja. Also es scheint so, als wären wir auf dem Weg zur Normalität. Aber dazu gleich mehr. Dann, Karl-Heinz, du hast dich wie immer gut vorbereitet. Die Schlagzeilen der Woche im digitalen Blätterwald. Was bewegt dich denn heute so? Es sind ja wieder mal Hammermeldungen heute, kurz vor der Bundestagswahl, aber auch international. Ja.
Also, mit der wichtigsten Schlagzeile zu starten, lieber Roland, Happy Birthday und zu eurer Hochzeit. Ja, ihr habt geheiratet, du und deine liebe Gattin, jetzt darf man sagen.
Ja, ich habe jetzt eine Ehefrau. Ich bin
alles Gute. Dankeschön. Die nächsten 50 bis 100 Jahre wünsche ich dir nur Schmetterlinge im Bauch.
Ja? Das ist super. Also ich habe mir selbst so mindestens 30 Jahre noch vorgenommen. Und dann nehme ich mir ein bisschen meine Eltern als Beispiel, die jetzt schon also weit über die, ich weiß nicht, schon bleierne Hochzeit quasi hinausgehen. Und ja, es sieht ganz gut aus, würde ich mal sagen. Wir sind ja auch schon sehr lange zusammen. Es gibt eigentlich
also nichts, das stand nicht steht in der Weltpresse, Roland, aber natürlich haben wir das wahrgenommen. Ne? Dann gibt's vier Dinge, die mich persönlich bewegt haben. Also zum einen, in Berlin wird ja mit den Wahlen auch darüber entschieden, ob Großvermieter enteignet werden. Ich halte das ja für unfassbar falsch. Also Tatsache ist, dieser Volksentscheid, der da gemacht wird, da warnen auch viele davor, weil unter uns, wenn jetzt diese Wohnungen an die Stadt Berlin wieder zurückverkauft werden, übrigens für ein paar Milliarden, dann ist ja noch kein Quadratmeter mehr Wohnraum da. Nichts gewonnen. Das heißt, viel besser wäre es ja, dieses Geld zu nehmen und neuen Wohnraum zu schaffen. Aber da müssen die Berliner jetzt entscheiden. Ich hoffe, die entscheiden sich richtig. Wenn man genau guckt, nach der Wende sahen viele dieser Häuser in Ost-Berlin ähnlich aus wie auf Kuba, ja?
Vielleicht wollen die ja diesen alten, wie heißt es so schön, arm, aber sexy Charme wieder zurückhaben. Vielleicht wollen die einfach, dass Berlin wieder so aussieht wie 1989.
Oder so das morbide, das morbide Berlin. Genau. Ja. Naja, dann, um bei der Börse zu bleiben, Evergrande sorgt für Sorgen in dem DAX. Gestern ist der DAX um fast 500 Punkte abgestürzt. Das war einer der größten Abstürze seit langer Zeit. Wir sind wieder auf Mai-Niveau. Evergrande wissen vielleicht viele nicht. Denen gehören Hunderttausende von Wohnungen in China. Und die sitzen tatsächlich auf 305 Milliarden Schulden. Und jetzt wird befürchtet, dass die nicht mehr zahlungsfähig sein könnten. Und die Chinesen halten sich gepäcklich. Also der Staat macht im Moment keine Anstalten, Evergrande zu retten. Ja. Und also, das wirkt sich jetzt auf die Börsen in der ganzen Welt. Manche Immobilienkonzerne haben gestern 10%, 20%, 30% verloren, weil man befürchtet, dass das vielleicht das der Anfang sein könnte.
Erinnert so ein bisschen an die Subprime-Krise. Das ist halt interessant, mal zu recherchieren, wie die das finanziert haben und ob da vielleicht auch größere deutsche Banken vielleicht
Meinst du, warum der DAX so runter ist? Weil natürlich die großdeutschen Banken involviert sind in diese Krise. Und deshalb drückt das jetzt auf alles. Das drückt auch auf amerikanische Immobilienkonzerne. Ne? Naja, also aber das nur so am Rande. Da muss man sich jetzt überlegen, was passiert. Ich hoffe nicht, dass die Chinesen die jetzt fallen lassen, so wie damals die Amerikaner Lehman haben fallen lassen als Bank. Und wir wissen ja, was dann 2008 danach passiert. Na,
vielleicht werden die Wohnungen in China dann verstaatlicht. Das war ja noch, aber die kennen das ja auch schon.
Ja, absolut. Naja, und dann eine ganz tragische Geschichte ist natürlich dieser Maskenverweigerer, der einen Kassierer erschossen hat, einen jungen Mann, 20 Jahren, Studenten, der gejobbt hat an der Tankstelle. Der hat den darauf hingewiesen, dass er Maske zu tragen hat. Dann ist der Mann wieder gegangen. Ist zurückgekommen, hat sich ein Sixpack geholt, hat den Revolver gezogen, die Maske abgezogen, was auch dämlich ist vor der Kamera, und den dann erschossen. Ne? Und da muss man einfach, also so brutal ins Gesicht geschossen, also vollkommen der Wahnsinn. Und ist dann aber auch schnell gestellt worden. Hochintelligenz wird da ganz sicher nicht sein. Naja, aber tragisch, was ich halt bemerkenswert finde, dass es um Maske ging. Und unter uns, ich bin vor ein paar Wochen, zwei Wochen, traf ich mich mit Priska in Köln. Und da sie schon unterwegs war, bin ich mit dem Zug hinterhergefahren. Ich habe mich so unwohl gefühlt im Zug, weil so viele Menschen die Masken nicht richtig, die wissen dann nicht, dass man auch die Nase drunter nimmt. Die wissen nicht, dass man sie vielleicht nicht am Hals trägt, also doch besser über den Mund und so. Und wenn du die dann darauf hinweist, ich hatte bei mir junge Mädels, die saßen dann neben mir. Und dann wirst du angeguckt wie, was bist du, blöder Alter, was willst du hier? Und natürlich hat sie dann provokativ nicht richtig über die Nase gezogen. Und du weißt dann gar nicht so richtig, wie reagierst du. Es waren auch noch Ausländerinnen, weißt du, dann bist du nachher noch der Arsch der, Entschuldigung, Leute diskriminiert, ja. Und aber das sowas ist eine tragische Geschichte. Ja, und das letzte Thema, was uns sicher heute auch noch ein bisschen bewegen wird, der Wahlkampf. Ich finde den ja wirklich langsam schmerzhaft zäh. Also es ist, man hat ja so über Schlafwagenwahlkampf gesprochen, im Schlafwagen ins Kanzleramt. Der Herr Scholz tut so, als sei er schon im Kanzleramt. Ich finde das erstaunlich und bemerkenswert. Kämpft aber gleichzeitig im Untersuchungsausschuss um quasi seine Ehre. Der Herr Laschet lahmt ehrlich gesagt immer noch. Da kommt nicht so richtig was in den Fluss. Und Frau Baerbock, die wird für mich nicht sympathischer in dem Laufe der letzten Wochen und Monate. Und es gab jetzt von der NZZ, der Neuen Züricher, einen schönen Kommentar, die sagten, das ist halt einfach die richtige Partei und der falsche, die falsche Frau oder der falsche Führer am Kopf, ja.
Okay.
Ne, die NZZ hätte empfohlen, den Herrn Habeck doch zu nehmen, der übrigens sich gut gemacht hat in den letzten Wochen, ne? Naja, und aber ich denke, Wahlkampf werden wir gleich noch sprechen. Und tragisch ist natürlich auch, da möchte ich auch mal dran erinnern, die vergessenen Ortskräfte in Afghanistan. Mhm. Weil das ist jetzt irgendwie aus der Presse raus. Und ich finde das so tragisch. Ne? Da sitzen noch Tausende von Ortskräften, die bedroht sind, die teilweise immer noch am Flughafen sitzen und warten, die irgendwie raus wollen, weil ihr Leben bedroht ist. Ne? Und
also das ist ganz tragisch, weil da, letztlich, was man ja dort zurücklässt, ist so nach dem Motto, auf die Deutschen kannst du dich nicht verlassen. Also so, klar, du arbeitest da jahrelang für und tust und machst und alle sagen dir, ja, wenn es dann soweit ist, dann kommt die, schlägt die deutsche Bürokratie zu und dann wird es eng. Ja? Und das ist natürlich echt schamlos und es ist leider momentan irgendwie auch kein Thema mehr. Klar, Wahlkampf, Corona wird irgendwie drüber gestülpt. Aber so ist das nicht schrecklich. Also
es ist unfair. Es ist unfair. Ja. Und ihr habt das mitbekommen. Die Amerikaner mussten gerade zugeben beim Versuch, irgendwelche Taliban und Islamisten da zu erschießen mit einer Drohne, haben sie 7 Kinder und ich weiß nicht wie viele Frauen umgebracht.
Ja,
das
ja.
ist natürlich auch, also deshalb dieses Thema Gewalt, ne, man kann solche Dinge nicht, Gewalt mit Gewalt, das ist wie Auge um Auge, Zahn um Zahn aus dem Alten Testament. Da muss man einfach sagen, das ist vorbei und wir müssten langsam lernen, dass wir Konflikte auch nicht mit Gewalt schließen können oder beseitigen können. Ne? Naja, aber das gut. sind so meine Givings des Tages, die ich so sehe.
Na, ich habe so als ein Thema das Thema, sag mal, Events. Aber lass uns noch mal kurz über Wahlen und Impfmasken sprechen. Fangen wir mal bei den Masken an. Ja. Findest du denn, ich bin ja, als wir in den Urlaub gefahren sind, dann hieß es ja, man muss da was ausdrucken und seinen Impfpass und einen Test und alles. Und wir haben alles gewissenhaft vorbereitet und sind also da durch die Schweiz gefahren, durch Italien gefahren und sind nirgendwo, ich war ja ganz stolz, dass wir geimpft sind und dass wir alles dabei hatten und alles. Mhm. Also ich bin ehrlich gesagt nirgendwo nach meinem Impfpass gefragt worden. Also es war Maske. Okay, Maske ist immer noch so das Standardmittel.
Ja, ja.
So, jetzt haben wir also hier, war ich am letzten Wochenende freitags zum ersten Mal wirklich seit wirklich über einem Jahr überhaupt auf einem Event. So, genau vor einem Jahr im September war ich in Straßburg mit Maske, in so einem klassischen Event eher. Und dann waren wir zum ersten Mal so wieder richtig laut mit vielen Menschen draußen wohlgemerkt. Ja, hier ist Sven Veth hat aufgespielt. Ja, interessant, Techno-Oper. Insofern war also auch das Publikum Ü50 überwiegend. Das war ganz interessant zu sehen. Mal wieder draußen laute Musik und eng und viele Leute. Aber alle getestet, alle mit Impfausweis oder PCR-Test. Ja, so, also das war schon so gut man es machen konnte. Finde ich, war sehr gut gelöst. Wo man dann auch sich auch einigermaßen wohlgefühlt hat. Aber man muss sich tatsächlich erst wieder dran gewöhnen, mit vielen Menschen an einem Ort zu sein. Ne? So.
Wir sind und schon dann, fast ein bisschen asozial geworden, sage ich immer.
In der Tat, in der Tat. Und das war so das erste Mal, wo ich sage, nee, das war nicht das erste Mal. Die Woche davor waren wir ja beide gemeinsam in Köln auf der Digital X, übrigens super Veranstaltung, war ein Event von der Deutschen Telekom. Und erinnerte vom Charme her so ein bisschen an die Advertising Week in New York oder auch in London. Also das heißt, das Event war nicht irgendwie auf einem Messegelände, sondern über die Stadt verteilt. Man musste quasi so durch die Stadt ziehen von Theatern in verschiedene Locations bis hin in Hotels. Und man hat natürlich, am Anfang dachte ich, da trifft man ja niemanden, weil wenn man gerade da ist, wo man jemanden treffen will, dann ist der gerade woanders. Gegenteil war der Fall. Man hat eigentlich wirklich viele Menschen auf der Straße beim Pendeln von einer Location in die nächste getroffen. Also war eine tolle, tolle Atmosphäre. Und auch dort wurde ich zum ersten Mal nach meinem Impfpass gefragt. Also auch da war es ja ein Privileg und auch eine Notwendigkeit, wie bei diesem Techno-Event dort, dass man eben einen Impfpass haben muss oder einen gültigen Test. Am besten eine Kombination aus beidem. Ja. Was ja eigentlich heißt, wenn wir zurück zu dieser Normalität, ob jetzt im Business oder im Freizeitkontext oder im privaten Kontext kommen wollen, wäre es doch eigentlich ganz sinnvoll zu sagen, ja, also entweder die Leute, die sich halt impfen lassen, kommen rein, die nicht geimpft werden, kommen nicht rein. Das hatten wir jetzt schon. Reicht es aus? Oder sollten wir einfach sagen, hier, so wie bei Masern auch und bei der Schluckimpfung auch, hier, Impfpflicht, jetzt bitte einmal alle. Mhm. Nach dieser Erfahrung und dieser Schlagzeile mit dem Maskenverweigerer, meinst du, sowas lässt sich durchsetzen?
Also, ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Aber lass mich mal zurückkommen auf das Erlebnis, was du hattest. Digital X, wir sind ja da gemeinsam rumgelaufen. Wirklich eine großartige Veranstaltung, die eben aufklärt über die Chancen der Digitalisierung, die Mut macht, Aufbruchstimmung verursacht. Deshalb finde ich diese Art der Veranstaltung total wichtig. Und ich dem CEO der Deutschen Telekom, dem Tim Höttges, aber auch vor allen Dingen dem Hagen Rickmann, der quasi so der geistige Vater hinter dieser Veranstaltung ist mit seinem Team, den kann man nur gratulieren. Das haben sie großartig hinbekommen. Scheinbar über 150.000 Leute, die das Event im Stream verfolgt haben, online, aber eben auch 20.000 oder plus 20.000, die es live verfolgt haben an diesen beiden Tagen. Also es war großartig. Und auch wie es organisiert war, viel offene Arenen, die Sicherheitsabstände wurden eingehalten. Also das war schon ein hoher logistischer Aufwand, kann man nur sagen, Respekt. Das Zweite ist Events allgemein. Ich bin vor ein paar Tagen nach Rom geflogen. Wir waren ja im Vatikan und haben auch im Vatikan quasi mit dem BDE, dem Bund der Deutschen Entsorger, diskutiert über Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, zum Teil mit Leuten aus der Kurie, Kardinal Türksen, Kardinal Brandstätter, waren viele Top-Leute aus der Kirche dabei, die mit uns diskutiert haben über die unterschiedlichsten Themen. Und übrigens Kardinal Türksen, der hat dann gesagt, ja, Gott schuf die Welt, aber wir alle sind Co-Kreatoren. Also das fand ich eine schöne Idee, weil er sagt, der liebe Gott hat den Sand geschaffen und wir machen aus dem Sand und Quarz jetzt Glas und Flaschen und die Güter. Und wir müssen jetzt nur darauf achten, dass wir die Welt nicht ausbeuten. Es muss noch was für die anderen übrig bleiben. Dieser Gedanke des Co-Creating und wir als Co-Creator fand ich sehr gut und sehr schön. Den nehme ich auch demnächst noch auf. Und so hatten wir ganz spannende Themen, aber wieder unter Corona-Bedingungen. Das heißt also Maskenpflicht, wir mussten alle brav an unseren Sitzplätzen. Ja, die Räume waren übergroß für uns. Wir waren etwa 60 Mann, viele Familienunternehmer, ziemlich illustrer Kreis, der dann 3 Tage diskutiert hat in Rom, im Vatikan. Das war schon ein sehr tolles Erlebnis. Und man hat gemerkt, wie das funktioniert. Aber was nicht passiert ist, ich habe den Impfpass, die besonderen Einreisebedingungen, weil wir sind geflogen nach Rom. Das haben wir alles ausgefüllt. Ich glaube, nicht einmal wurden wir nach irgendetwas gefragt. Doch bei einer Villa Miani, da wurden wir dann gefragt nach unserem Impfpass. Ja, okay. Aber sonst.
Ja.
Eher nicht, ne? Ja. Also im Klartext, die Welt fängt an, sich zu normalisieren, aber nicht alle Bereiche kommen dann auch wirklich damit klar in der Umsetzung. Ja, das muss man einfach sagen.
Aber das würde ja heißen, die Maske bleibt für immer, ne? Also und die Abstände bleiben für immer. Aber das kann ja nicht so bleiben.
Die Maske wird vermutlich noch länger bleiben. Und gerade gestern hat ja der Gesundheitsausschuss der Bundesregierung gesagt, die Corona-Regeln bleiben zunächst mal bis März. Ja. Also ich finde es ehrlich gesagt auch ja langsam erträglich. Was wichtig wäre, ist jetzt, dass noch mehr Menschen sich impfen lassen. Da, wo eine hohe Impfrate ist, passiert auch wenig. Und vor allen Dingen, man muss ja immer bedenken, wer geimpft ist, ist keine Herberge mehr für Mutanten und Mutationen.
Ja.
Ne?
Ja,
weil das ist ja das, was man befürchtet, dass die Mutanten bei den Nicht-Geimpften entstehen. Die werden immer aggressiver und dadurch fürchtet man sogenannte Supermutanten, wo dann irgendwann die Impfstoffe nicht mehr wirken würden. Und das wäre eine ganz fatale Geschichte. Deshalb auch hier nochmal die Aufforderung, jeder, der sich noch nicht hat impfen lassen, bitte, ihr schützt nicht nur euch mit einer Impfung, ihr schützt auch die anderen in eurem Umfeld. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen.
Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ja, es gibt natürlich noch Infektionen, auch zum Teil steigende Infektionsraten, aber die Hospitalisierungsrate geht nicht merklich hoch.
Ja.
Und die Menschen, die jetzt an Covid sterben, das sind zu überwiegendsten Fall ungeimpfte Personen.
Ja.
Ja. Also das muss man einfach so sehen, also so dass die Inzidenz eigentlich auch nicht mehr so der maßgebliche Faktor sein wird in der Zukunft, sondern eher wirklich die, sagen wir mal, ja, Hospitalisierungsrate, also wie voll sind die Krankenbetten, und dass wir da vielleicht uns Dänemark mal zum Vorbild nehmen, die da offensichtlich schon einen Schritt weiter sind.
Mhm.
Und, aber man merkt ja jetzt schon, eine gewisse Normalität stellt sich ein. Und wir haben ja gerade zu Beginn oder letztes Jahr im Sommer darüber gesprochen, haben uns ja die Frage gestellt, ob diese Pandemie, die war ja ein Weckruf, die hat vieles vorangetrieben auch im Bereich Digitalisierung, ob denn die Menschen das quasi als Anlass nehmen, auch umzudenken und ihr Leben ein bisschen umzugestalten, weniger schneller, höher, weiter, sondern wirklich auch bewusster unterwegs sind. Momentan habe ich nicht den Eindruck, dass dem so ist. Ich habe den Eindruck, es fällt wieder quasi alles zurück zu dem, was vorher war. Gerade also, wenn ich mir den Straßenverkehr anschaue, also da hat sich noch nicht viel geändert.
Aber im Straßenverkehr, also die Staus sind eher länger geworden. Das liegt aber auch daran, die 61 ist zum Teil gesperrt, Teile der A3 sind gesperrt.
Ja,
hier rund um Köln ist es eine Katastrophe. Die Eisenbahn hat große Probleme. Also wir fahren relativ häufig nach Köln mit der Bahn. Da gibt's zig Baustellen neuerdings, die wohl auch zum Teil herrühren noch von der Hochwasserkatastrophe mit großen Umleitungen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, ich glaube, der Schein trügt. Gestern Abend hatten wir hier zu Hause bei uns die Yoga-Gruppe meiner Frau. Ja, und das sind dann 5, 6 Damen, die kommen dann immer. Und die Sabine, die macht das super, die ist die Yoga-Chefin hier.
Sehr schön.
Und wenn ich mir dann angucke, auch die Gespräche nachher, was die Leute alles geändert haben und nachdenklich werden, wie diese Landflucht, also dass jetzt vermehrt die Mieten draußen hier bei uns steigen, nicht mehr in den Innenstädten.
Ja, ja, ja.
Also ich glaube schon, dass sich da was tut. Und Homeoffice, das war ja immer meine Prognose, nach Corona, das Homeoffice wird in weiten Teilen bleiben. Ne? Das heißt nicht, dass jetzt alle 5 Tage im Homeoffice sind, aber mindestens mal 2, 3 Tage im Homeoffice und 2, 3 Tage dann entsprechend im Büro. Ne, das Soziale, du willst die Kollegen, die Menschen freuen sich ja wieder aufeinander.
Natürlich.
Ne? Hier, deine Fete, deine Hochzeit, ne, dass du mal überhaupt wieder mit Menschen zusammen sein kannst.
Ja,
das ist ja was super Tolles und wir haben es alle so vermisst. Ja? Ich war ja am Wochenende auch auf so einer Geburtstagsfeier.
Ja, genau, wollte ich gerade mal nachfragen. Also, wenn wir schon bei Events sind, du warst auf einer kleinen, beschaulichen Geburtstagsfeier eingeladen.
Ja, das stimmt.
Was recht Interessantes ereignet hat. Wenn
also,
kannst du das ein bisschen teilen, vorsichtigerweise?
Ja, also ich will die Diskretion wahren, aber Fakt ist, ein guter Freund von uns hatte zum 80. eingeladen, der eigentlich schon im Juni war, aber den er jetzt erst feiern konnte, dank Corona sozusagen. Und er hat das auf einer Burg hier in der Nähe von Bonn gefeiert. Mhm. Da hat ein Galerist eingeladen, eine sehr schöne Anlage, weitläufig. Und dann hat man draußen feiern können, weil am Samstag war wunderbares Wetter.
Ja.
Und von den 45 Gästen war einer Frau Dr. Angela Merkel. Und dann hat der Tim mich vorgestellt und hat gesagt, hier so und so, und hat alle Gäste vorgestellt und hat dann bei mir aber dazu gesagt, ja, das ist ein digitaler Vordenker, der schreibt Bücher und der ist der Gründer der Firma Neuland. Und dann kam Frau Merkel, nachdem alle vorgestellt wurden, zu mir und sagte, ob die Firma denn schon so geheißen hätte, bevor sie Neuland in ihrer Ansprache erwähnt hatte. Und ich habe das dann bejaht und habe gesagt, ja. Und dann hatten wir eine sehr gute Diskussion. Ich muss sagen, Frau Merkel ist schon eine extrem schnelle Denkerin. Du merkst, eine Physikerin, eine Wissenschaftlerin. Die Priska, die viele von meinen Gesprächen ja immer mitbekommt, die hat gesagt, boah, ihr seid da in einem Tempo über Thema Datensouveränität, Zukunft der Automobilindustrie, wenn die Autos selber fahren, bis hin zum Klimawandel. Und er sagte, und die hat mir Dampf gemacht. Die hat dann immer gesagt, ja, hab ich so nach dem Motto, komm, fast forward, ne? Also krass. Ich musste ständig vorspulen sozusagen, weil die Frau so unglaublich schnell ist, ja. Und das muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihr nachher noch ein kleines Büchlein als Geschenk mitgegeben. Ich hatte zum Glück noch Lockdown, Stillstand als Beschleuniger in der Tasche. Habe ich ja eins gegeben, war schon ein bisschen angeranzt und dann sage ich, er ist leider schon ein bisschen benutzt. Und dann sagt sie, macht nichts, ist Vintage, finde ich gut. Ja, also, und wie gesagt, sie ist auch noch witzig, fand ich. Ne? Ich habe sehr bedauert, dass ich sie erst so spät kennengelernt habe. Ja, und vier, fünf Jahre vorher hätten wir vielleicht noch mehr Digitales ins Kanzleramt bringen können. Aber naja, mal gucken. Wie heißt das? Wir geben die Hoffnung nicht ab, gell?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Wahlen. Ne? Also wenn man so eine wirklich hochintelligente Frau, die Ruhe ist, die quasi immer erstmal nachdenkt und erstmal alles analysiert. Das haben wir auch zu Zeiten Trump erlebt und zu vielen anderen Krisenzeiten. Es ist ja unglaublich viel passiert in den letzten 16 Jahren. Also Fukushima, Covid, Trump und zig andere Dinge. Da war sie ja immer so, ich glaube auch, wenn man sie so als die mächtigste Frau der Welt betitelt hat, eigentlich auch deshalb wurde ihr dieser Titel verliehen, weil sie quasi immer so souverän und ruhig ist, ne? Und eben auch sehr analytisch. Und diese analytische Art und auch so mal diese, das ist eine schlaue Frau, ja. Das fehlt mir so ein bisschen bei den aktuellen Kandidaten. Zumindest mal kommt es nicht so durch, sage ich mal. Ja? Also sie können es nicht so gut verpacken. Es gibt eine Ausnahme, da komme ich auch gleich drauf. Aber du hast es ja vorhin auch schon gesagt, man schaut sich die Trielle an. Es ist unglaublich, was die letzten 6, 8 Wochen sich da bewegt hat. Ja. Und dass ein Kandidat eigentlich durch nichts tun, durch Schweigen und sich nicht erinnern und quasi einfach nur keine Fehler machen und so tun, als wäre er schon Kanzler, auf einmal da vorne oben steht, das ist schon eigentlich ziemlich schlimm.
Und also man muss zwei Dinge dazu sagen. Beim Herrn Scholz, was ich da bemerkenswert finde, dass der nicht stärker angezählt wird. Ne? Weil wenn du an den Cum-Ex-Skandal denkst, wenn du an diese Geschichten, die damals in Hannover passiert sind, wo er auch noch als regierender Bürgermeister Verantwortung trug.
Hamburg, meinst du?
In Hamburg. Jetzt die aktuellen Geschehnisse mit Wirecard, ne, wo die Aufsichtsbehörden versagt haben. Jetzt muss man ja immer die Kirche im Dorf lassen. Sicher kann er nicht in allem drinstecken, aber Tatsache ist, die Kontrollgremien haben nicht funktioniert. Und ich sag mal, Thema Verantwortlichkeiten, ich kann es mir nur so erklären, dass die Leute nicht stärker sagen, hey, der Scholz, das geht nicht. Das hat was mit Steuern zu tun, das ist hochkomplex. Steuern sind immer irgendwie ein blödes Thema, ja. Wer zahlt die schon gerne? Und Fakt ist, ich glaube, dass das so ein bisschen ausgeblendet wird bei ihm, weil sonst müsste das eigentlich viel stärker. Also bei Cum-Ex, da sind ja inzwischen die ersten Urteile gesprochen, von Bankern, die heftig verknackt worden sind. Und an ihm perlt das irgendwie so ab. Also so richtig erklären kann man sich das nicht. Und Wirecard, ne, ist ja auch noch vollkommen ungeklärt, ne, dass die es in die Börse schaffen konnten. Das ist schon eine herbe Geschichte. Ne? Aber
also es sei denn, Putin schickt jetzt Jan Masalek irgendwie, holt ihn aus der Kiste raus. Ich mache eine Aussage. Ich glaube, dann wird es nochmal richtig spannend kurz vor der Wahl. Ich habe mich noch nie so intensiv, oder nee, mach du erstmal fertig.
Ja, nee, aber ich sehe das. Wir hatten ja letzte Woche unsere Wahlsondersendung sozusagen. Und ich muss sagen, mir geht's ja sehr ähnlich wie dir. Du musst genau hingucken, du musst genau hinhören und du weißt nicht, was du machen willst. Also es gibt ein paar Varianten, die einziehen könnten. Schwarz, Rot, Grün könnte es schaffen. Wobei ich daran nicht wirklich glaube, dann könnte es schwarz-gelb-grün geben, ich nicht. Rot-gelb-grün, ja, so weiß man auch nicht so richtig. Rot-rot-grün wäre auch noch eine Variante, wobei ich die fast ausschließe im Moment. Ne? Aber im Moment, wir müssen uns eins klar machen, es wird Wochen nach der Bundestagswahl noch nicht feststehen, wer unser Bundeskanzler ist.
Genau.
Und im schlimmsten Falle wird die Entscheidung vielleicht erst im Dezember gefallen sein, wenn die lang genug verhandeln. Übrigens, das fand ich ganz bemerkenswert, Priska sagte dann zu Frau Dr. Merkel, aber dann haben sie ja noch ein bisschen Zeit, weil bis die sich geeinigt haben in Koalitionsverhandlungen, wird ja sicher noch Dezember werden. Und dann sagt sie, oh nein, mein Gott, das will sie überhaupt nicht. Das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Aber Fakt ist, es wird schon spannend werden. Und wenn man sich so die Programme anguckt, wie gesagt, ich finde vom Herrn Laschet, das ist alles so allgemein Geblubber, Geschwafel.
Nichts Konkretes.
Und ein weiter so, glaube ich, will die Republik nicht. Das hat er übrigens selber überhaupt noch nicht verstanden, dass die Republik ein weiter so ablehnt.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir haben ja auch letzte Woche, habe ich ja zusammengerechnet, die Altersstruktur der Wahlberechtigten. Oder ich glaube, da sind sehr viele dabei, die dann Interesse da haben, dass man ihnen weiter einrät, die Rente sei sicher, was totaler Quatsch ist. Also Jein. Also wenn die jetzt wählen gehen, an ihre Enkel denken, dann haben wir tatsächlich einen Wandel nötig und auch ist auch ein Wandel möglich. Also ich habe meinerseits ich bin jetzt 52 Jahre alt, habe mich noch nie so intensiv mit Politik und Wahlprogrammen beschäftigt wie in den letzten Wochen und habe da wirklich mir die ganzen Programme angeschaut, mir auch relativ viele Interviews angeschaut mit den einzelnen Kandidaten. Wenn die gegenseitig so auf sich draufhauen, das finde ich irgendwie ist nicht so spannend, aber wenn die mal so bisschen gegrillt werden, in Interviews. Und muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ich sag's jetzt auch ganz offen, in der Vorbesprechung, finde ich den Christian Lindner auch, was vor 4 Jahren passiert ist, war natürlich voll peinlich eigentlich, dass er gesagt hat, wir wollen ja nicht mitregieren.
War auch ein Riesenfehler.
War ein großer Fehler. Aber jetzt rein inhaltlich gesehen, faktenbasiert, begründet, nachvollziehbar, also auch wirtschaftlich nachvollziehbar und auch Technologie und Digitalisierung als Mittel dorthin und eben nicht einfach übersehen, dass das Ganze ja irgendwie finanziert werden muss. Ja, also das ist ja einfach diese Leihwirtschaft auf Dauer, die wird halt nicht funktionieren. Das muss alles irgendwo erwirtschaftet und bezahlt werden. Also zum Stand heute sage ich hier die rechte Spalte, FDP, die linke Spalte. Ich glaube, hier vor Ort wird dann eher grün werden, weil ich sage, die brauchen von rechts, also nicht von rechts und links politisch gesehen, aber man braucht quasi zwei Kräfte, die dann mit einer der größeren Parteien, obwohl so groß sind sie ja auch nicht mehr, eine sinnvolle Koalition sich aushandelt und da wird's, da werden die Fäuste fliegen. Das wissen wir jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen.
Sie sind halt alle irgendwie im Moment auf Augenhöhe. Ne? Früher gab es die Großen, die zwei Großen und dann gab es noch eine Kleine. Inzwischen hat sich das verschoben. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass immer mehr Menschen ihre Interessen nicht mehr vertreten fühlen bei den Großen und so quasi Segmente zu Mikrosegmenten geworden sind. Und diese Mikrosegmente segmentieren gerade zu Mikrosegmenten. So hat man fast das Gefühl. Ne, irgendwann haben wir hier italienische Verhältnisse im Parteiensystem, wo keiner mehr alleine kann oder keiner mehr, wo sich viele zusammenschließen.
Das hatten wir in der Weimarer Republik schon, deswegen gibt es ja das Wahlrecht, so wie es jetzt ist. Aber du hattest auch erzählt, es gibt ja auch durchaus interessante kleinere Parteien wie Volt. Ja. Nur die Frage ist ja, hilft uns das quasi bei einer sinnvollen Koalition weiter? Ist das nicht ist das eine verlorene Stimme, wenn man so eine kleine Partei wählt, mit der man sich anfreunden kann, die ja durchaus wirklich sehr gute Programme haben, auch zum Teil?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Volt, Demokratie im Wandel ist auch noch so, oder im Aufbruch ist auch noch so eine Partei. Fand ich nicht uninteressant von dem Programm her. Das Problem ist, dass natürlich es nachher die vier ausmachen werden. Rot, Schwarz, Gelb und Grün. Zwischen denen wird sich entscheiden, was wirklich läuft. Die anderen haben ja maximal eine Chance in der Opposition. Und ob ob Parteien wie Volt dann tatsächlich die 5%-Hürde knacken werden, ist ja nicht gesagt. Ne? Der Bundestag wird nur wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, komplett aus den Fugen geraten, weil man rechnet damit, dass es wahrscheinlich 800 oder 900, wenn nicht sogar 1000 Abgeordnete. Oh, das musst du dir vorstellen, wenn wir 900 hätten, dann wären wir das zweitgrößte Parlament der Welt. Also vor uns ist dann nur noch China. Die haben 2000 Abgeordnete. Also das ist schon der Hammer. Und wir kriegen das nicht hin. Aber das liegt natürlich auch, man hat da versucht, ja Reformen reinzubringen, aber die Politik hat da versagt durch das Recht mit den den Überhangmandaten. Sprich, dass die anderen dann pro rata aufgestockt werden. Dadurch passt das nicht und dadurch kommt es dazu, dass man halt diese enormen Zahlen hat, was auch wieder als Versagen der Politik gewertet werden könnte. Ne? Man hat sich nicht einigen können auf etwas, weil du kannst dir vorstellen, was das kostet. Die bauen schon wieder an im Bundeskanzleramt und im Abgeordnetenhaus.
Natürlich.
Einfach, weil es überhaupt nicht mehr passt.
Das ist die Verwaltungsreform andersrum. Ne? Also statt kleiner und schlanker machen wir es halt noch größer und komplizierter.
Genau. Ja, es ist schon übel. Aber ich bin bei dir. Letztendlich, wenn man was ändern will, glaube ich, kann man nur über zwei Parteien im Moment so richtig nachdenken. Das ist Gelb und Grün. Ne? Weil bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Also das Rote hat da halt ein paar Nachteile, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und mit der CDU weiß ich auch nicht so richtig, wie man es im Moment da umgehen sollte.
Also wird auf jeden Fall eine spannende nächste Wochen. Es wird eine spannende Diskussion geben. Und dann kann man mal die nächsten 4 Jahre sehen, ob wer auch immer jetzt dann da dran kommt, ob denen was Besseres einfällt, als wir die letzten 16 Jahre so an Bewahrungspolitik und Absicherung der Vergangenheit quasi Politik erfahren haben. Womit wir ja ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mega schlecht gefahren sind. Das muss man ja auch zugeben. Ja. Also in vielen Zeiten, in vielen Krisen, da war Moody schon, war schon ganz gut das Gefühl, dass Moody so nach dem Motto, die regelt das schon, ja. Wir schaffen das und dieser Blitzausstieg quasi aus der Atomenergie, das waren schon wirklich historische Momente und Covid jetzt auch, ja, mit allen Pleiten, Pech und Pannen, aber wie gesagt, es war, ich denke, die erste Pandemie für uns alle.
Ja.
Insofern, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen wählen gehen. Das ist mal das Allerwichtigste. Geht wählen, wählt was Demokratisches, ja.
Absolut, absolut.
Also so Sachen wie NATO-Ausstieg finde ich nicht demokratisch. So Sachen wie EU-Ausstieg finde ich auch nicht demokratisch, ehrlich gesagt. Und alle, die denken, dass man es quasi alleine besser hinkriegt als mit einer EU oder anderen starken Partnern, mit allen Nachteilen, die da sind, möge sich mal die Entwicklungen in Ungarn oder in Polen anschauen. Das wollen wir alle nicht, ja, dass es in die Richtung geht.
Ja, ich glaube, da bin ich vollkommen bei dir.
Du hattest letzte Woche gesagt, jeder kriegt die Regierung, die er verdient. Also lasst uns schlau sein.
Das Einzige, was mich momentan wirklich bestärkt, weil du sprichst ja auch über demokratische Kräfte, dass die AfD sich so radikal selber zerlegt. Ne? Das finde ich sehr gut, das freut mich. Ich habe zwar nicht verstanden, du hast das mitbekommen, Frau Weidel ist in der Spendenaffäre freigesprochen worden, weil sie nicht dafür gesorgt hat, dass diese 4x30.000 gezahlt wurden, statt einmal 120, weil das war ja eine Verdunklungsversuch, das ist ja offensichtlich, aber den hat ja nicht sie gemacht, sondern der Absender,
der gezahlt hat,
der hat natürlich verdunkelt, ihr konnte man nichts nachweisen, deshalb ist sie freigesprochen worden. Also kann man lange drüber sinnieren sozusagen, aber richtig war das sicher nicht. Aber naja, ich hoffe, dass viele Menschen aufmerksam hingucken, was die AfD da tut mit ihrem Nationalismusansatz. Ich sage ja immer Klimakrise, Mikroplastik, zunehmende Umweltverschmutzung, Raubbau an den Ressourcen. Nationalismus hilft nicht mal theoretisch bei diesen Problemen. Ja. Und deshalb diese Aufrufe von denen, da erinnere ich ja immer gerne an Antonio Gramsci, der gesagt hat, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, dies ist die Zeit der Monster. Und das hat er 1937 gesagt. Der hat damals Stalin, Hitler, Mussolini gemeint. Das waren die Monster. Die alte Welt lag im Sterben, Weltwirtschaftskrise, 30ern, da war alles ziemlich im Umbruch, hohe Arbeitslosigkeit. Und jetzt kommen diese Pappnasen von der AfD wieder mit denselben Parolen. Es ist so, also lernen wir denn nicht aus der Geschichte, kann man da nur sagen.
Ja. Also es ist ja so, sagen wir mal, das sage ich jetzt als Deutscher, also wenn man die Deutschen, sagen wir mal, mit sich zu sehr alleine lässt, also das meine ich so ein Nationalstaat und das ist so nur in sich selbst köcheln, das haben wir jetzt schon zweimal gehabt, das wird nicht gut ausgehen, ja.
Nein.
Und das lasst uns verbrüdern und verschwestern mit allen, die um uns herum sind. Das hat ja auch die letzten 40, 50 Jahre, 60 Jahre sehr gut funktioniert und so soll es bleiben. Und die Probleme, die wir haben, die du eben schon genannt hast, die kann man unmöglich auf einer Insel klären. Zum Thema Insel auch noch ein kleiner Seitenhieb nach UK. Ja, Gratulation zum Brexit. Jetzt gibt's nicht genug irgendwie LKW-Fahrer, die dort Waren rüberfahren wollen, weil denen das zu stressig ist, mit den ganzen rein und raus und Zoll und alles. Wenn die quasi eine Fahrt nach UK machen, sind die schon dreimal durch Europa wieder gefahren. Also durch den Rest Europa. Also das sind so ganz praktische Dinge, wo ich sage, ja, Gratulation.
Aber das kann man doch nur, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Das Schlimme ist, im Falle des Brexit, der Brexit ist ja ähnlich wie bei uns in den Bundestagswahlen. Da entscheiden wieder eher die Älteren als die Jüngeren, einfach weil die in der deutlichen Mehrheit sind. Deshalb kann man auch nur sagen, Appell an die Älteren in Deutschland, bitte wählt so, dass es für eure Enkel gut ist. Also da müssen wir an diese Enkelfähigkeit der Politik müssen wir anknüpfen und appellieren, weil in England, ich meine, das war sowas von vorhersehbar.
Natürlich.
Und was die noch an wirtschaftlichen Krisen bekommen werden in der Automobilindustrie, die haben große Automarken, die von dort aus exportieren. Ne? Denk an Jaguar, Aston Martin und einige andere Mini. Also da war eine ganze Reihe von Sachen, die werden sich damit in Zukunft echt ins eigene Knie schießen oder haben sie schon ins eigene
Knie? Sind schon mittendrin, insofern. Naja, vielleicht kommen sie irgendwann auch mal. Also Aufruf A, geht euch impfen, B, geht wählen, wählt demokratisch, egal in welcher Farbe. Ja. Und ja, der Wandel, also die Zeit wird Wandel bringen und damit wird es auch weitergehen. Wir freuen uns auf die Zukunft. Wunderbar, dann haben wir es für heute, oder? Sind wir ein bisschen schneller durch. Haben wir noch Tops und Flops der Woche?
Also ja, mein Top habe ich ja schon erzählt. Mein Gespräch mit Angie fand ich sehr gut. Ich war wirklich tief beeindruckt und bewegt. Ist halt doch schon was Besonderes, mal so ein halbes Stündchen mit einer Bundeskanzlerin zu reden, privatissimi sozusagen. Das Zweite war für mich, was im Moment, also als Flop, wie die Wahlen so ablaufen, dieses zähe, schlafwagenmäßige und unter uns, ich sehe es eigentlich fast überall. Wer da ein bisschen frischer herkommt, ist tatsächlich der Christian Lindner, der auch sehr klar seine Sachen formuliert. Und ja,
Auch ja, der Polariser sagt ganz klar, ich bin kein Wissenschaftler, das regeln wir anders, dafür stehen wir nicht, das ist doch schon mal gut. Und nicht so, ja, wir können alles oder nichts. Ja,
also. Übrigens, bei Christian fällt einem immer wieder auf, er ist einer der wenigen, der sagt, technologischer Fortschritt ist der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Ja, er sagt, nicht die E-Mobilität alleine macht glücklich, sondern synthetische Treibstoffe. Du weißt, das ist eines meiner Themen. Ja. Übrigens, er hat auch mein Buch gelesen und für gut befunden. Also wir haben da durchaus ein paar Mal drüber gesprochen.
Sind wir am Ende ein FDP-Podcast geworden? Oder hat sich die FDP an unserem Podcast
orientiert? Vielleicht müssen wir mal gucken. Wir laden ihn mal ein zu Podcast. Ich werde ihm das jetzt mal schicken und sagen, Christian, stell dich. Wird wahrscheinlich dann erst nach den Wahlen werden. Aber wie heißt das? Nach der Wahl ist ja vor der Wahl, richtig?
Und es gibt ja auch schon Leute, die sagen, naja, warte mal noch 4 Jahre ab, egal wie das jetzt, selbst wenn das jetzt nichts wird und die sich die Köpfe einschlagen die nächsten 4 Jahre, dann gibt es einen neuen Kanzlerkandidaten, der kommt dann von der FDP. Wer weiß. Die Zeit wird es zeigen. Ja. Na, genug Werbung gemacht für die FDP. Für mich auch Top der Woche, kann ich jetzt nicht anders sagen als selbstverständlich meine Hochzeit letzten Samstag. Traumwetter, kleinster Kreis in einem historischen Gebäude im Heilshof. Das ist ein privates Museum, was also auch als Trauort gilt. Fantastisch. Und ansonsten wirklich, alle waren gut drauf, alles hat geklappt. Ich war sehr froh, dass meine Eltern auch mit dabei waren, weil meine Mutter vor wenigen Wochen einen Schlaganfall hatte und seitdem jetzt nicht mehr ganz so fit ist. Das haben wir quasi auch noch geschafft. Und alle haben den Tag genossen und wir haben gefeiert. Und nächsten Sommer gibt es dann die große Sause. Darüber dann später noch mehr. Flop der Woche habe ich ehrlich gesagt, nö, habe ich diese Woche keinen. Wir haben über vieles gesprochen. Ja. Über Wahlen haben wir auch viel gesprochen. Schauen wir mal am Sonntag, nicht wahr? Also ab 18 Uhr gibt es ja die ersten Hochrechnungen, wenn die Menschen interviewt werden, die aus den Wahllokalen kommen, was ja immer ganz anders dann aussieht als die Umfragen, die vorher passieren.
Genau.
Sehen wir dann
am Sonntag. Und diesmal wird es noch anderes sein als anders, weil diesmal werden die Glocken komplett offen sein, glaub ich mir.
Ja.
Da weiß keiner, wo in die Richtung, wo es wirklich hingeht.
Na, dann gut. Allen eine gute Woche. Danke fürs Zuhören. Einmal liken, einmal kommentieren, einmal weiterempfehlen wäre ganz toll. Und jetzt gucken wir mal, wen wir so als nächstes einladen.
Bleibt gesund, bleibt mutig und bleibt geimpft.
Alles Gute, ciao.
Tschüss.